NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Sabine Rein. Schönen guten Abend. Die Ukraine wird die erkrankte Julia Timoschenko nicht ausreisen lassen und legt auch ein Abkommen mit der EU auf Eis. In Afghanistan diskutiert der Ältestenrat, die Loya Jirga, über den Verbleib von US-Soldaten im Land über 2014 hinaus. Ein Ja zur Schuldenbremse, kürzere Verfahren für Asylbewerber, Führerscheinentzug für Diebe und andere Neuigkeiten gibt es aus der Koalitionsrunde in Berlin. Und in London baten die Monty Pythons zur schrägen Pressekonferenz. Das und mehr jetzt in unserer Tageszusammenfassung bis 19 Uhr. Die Ukraine hat heute einen klaren Schritt weg von der EU hin zu Russland gemacht. Das Parlament in Kiew entschied gegen ein Gesetz, das es der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko erlaubt hätte, sich im Ausland behandeln zu lassen. Das aber war eine der Brüsseler Bedingungen für eine engere Zusammenarbeit gewesen. Bernd Großheim berichtet.
Die Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens mit der Ukraine ist in weite Ferne gerückt. Die ukrainische Regierung setzte die Vorbereitungen für das Abkommen mit der Europäischen Union heute aus. Stattdessen schlägt Kiew vor, eine Dreierkommission mit der Ukraine, der EU und Russland zu gründen, um über Handelsfragen zu beraten. Zur Begründung hieß es sei eine Frage der nationalen Sicherheit. Außerdem müssten die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland wiederbelebt werden. Zwei Stunden zuvor hatte der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch Unterstützung aus Moskau bekommen von seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Wir sind für Verhandlungen, zu dritt, aber bevor die Entscheidung zugunsten der EU gefallen ist. Wie können wir verhandeln, wenn schon alles vereinbart und abgestimmt ist? Egal, welche Entscheidung die Ukraine trifft, der brüderliche Status unserer Völker geht nicht verloren. Wir werden aber möglicherweise im wirtschaftlichen Bereich gezwungen sein, unsere Interessen zu verteidigen. Das war's. Wenn ich jetzt aus Europa höre, Russland erpresse die Ukraine, so ist das absoluter Quatsch. Putin will die Ukraine in eine Zollunion mit Russland, Weißrussland und Kasachstan integrieren. Immer wieder hatte er damit gedroht, dass sich die Handelsbeziehungen mit Russland verschlechtern würden, sollte sich die Führung in Kiew für einen Kurs in Richtung Brüssel entscheiden. Bislang hat aber die Ukraine die Hauptbedingungen für ein Abkommen mit der Europäischen Union nicht erfüllt. Heute Vormittag scheiterten im Parlament mehrere Gesetzentwürfe, die eine Haftverschonung für Ex-Regierungschefin Timoschenko bedeutet hätten. Die Opposition war dafür, die regierende Partei der Regionen stimmte gar nicht erst ab. Die Abgeordnete Irina Geraschenko von der Partei UDAR des Boxweltmeisters Klitschko forderte die Europäische Union zu sofortigen Gegenmaßnahmen gegen die Partei der Regionen auf. Es ist an der Zeit, Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die heute die europäische Integration der Ukraine bremsen. Bitte lasst sie nicht nach Europa. Sie sollen sich zur Zollunion scheren. Auf die Schande-Schande-Rufe heute im Parlament in Kiew reagierte Volodymyr Olinik, Abgeordneter der Partei der Regionen, mit Unverständnis. Sehr geehrte Kollegen, veranstalten Sie wegen dieser Frage keinen politischen Tumult. In diesem Saal herrscht eine merkwürdige Hysterie. Schließen Sie die Euro-Integration doch nicht einfach ab. Lassen Sie uns die Möglichkeit, in nächster Zeit einen solchen Beschluss anzunehmen. Wir müssen weiter nach einem Kompromiss suchen. Nach den Abstimmungen über ein Timoschenko-Gesetz hatte die EU zunächst noch Hoffnung. Erweiterungskommissar Füle wollte erneut nach Kiew reisen, um mit der ukrainischen Führung zu sprechen. Ob die Reise nach dem vorläufigen Stopp der Annäherung an die EU noch sinnvoll ist, ist fraglich. Die ukrainische Opposition will in den kommenden Tagen für die Integration der Ukraine in die Europäische Union und die Freilassung Julia Timoschenkos demonstrieren.
Ist das schon eine Art Zielgerade, auf der sich die Möchtegern-Koalitionäre in Berlin befinden? Bis Ende nächster Woche jedenfalls sollen ja alle Kompromisse geschlossen und die künftige Politik von Union und SPD verabredet sein. Morgen beginnt der CSU-Parteitag und am Ende der Verhandlungen steht die SPD-Mitgliederbefragung. Nicht nur wegen dieses Spannungsfeldes sah sich Angela Merkel heute genötigt, alle Kritiker zur Mäßigung zu rufen. Dietmar Riemer.
Für die Kanzlerin, die sich ja nur sehr gelegentlich und dann auch nur sehr scheu zum Stand und Inhalt der Koalitionsverhandlungen öffentlich äußert, war das heute ein Tag der Bekenntnisse. Vor den Teilnehmern des Wirtschaftsforums der Süddeutschen Zeitung in Berlin machte die CDU-Vorsitzende aus ihrem Herzen keine Mördergrube.
Die Wähler haben weder dem Wirtschaftsflügel der CDU die absolute Mehrheit gegeben, noch dem linken Flügel der SPD. sondern nur in der Summe beider Parteien kommen wir zu einer Regierungsfähigkeit. Die Grünen, denen wir eine Avance gemacht haben, haben dankend abgelehnt. Und insofern ist das alles sehr übersichtlich.
Und diese neue Übersichtlichkeit in Berlin führte dann bei Angela Merkel dazu.
Deshalb werde auch ich Sachen zustimmen müssen, die ich von Haus aus in meinem Wahlprogramm so nicht für richtig gehalten habe. Dazu gehört zum Beispiel die Frage eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns,
den die Union damit öffentlich unterschrieben hat, allerdings noch nicht in seinen Details. Details waren heute wieder in der großen Runde der 75 wichtigsten künftigen Großkoalitionäre zu besprechen, von 13 bis 16 Uhr im Adenauerhaus. Und CSU-Generalsekretär Dobrindt zog anschließend gut gelaunt eine Art Zwischenbilanz der letzten Verhandlungswochen.
Wir haben jetzt alle Arbeitsgruppen einmal durchdiskutiert. Das heißt, mit allen inhaltlichen Fragen sind die Kanonen jetzt geladen. Und es kommt darauf an, wann wer die Lunte zieht und auch auf wen sie gerichtet sind.
Ja, zunächst mal auf die Arbeitsgemeinschaften selbst. Denn diese müssen in den nächsten Tagen runter von ihren teuren Wünschen, weil heute in der großen Runde beschlossen wurde, was CDU-Generalsekretär Gröhe vortrug.
Das ist die klare Ansage. Es bleibt für den Bundeshaushalt 2014 bei der strukturellen und ab 2015 beginnend bei Neuverschuldung null.
Und das andere Lieblingsthema der Union kam natürlich auch zu seinem Recht.
Die zweite Leitplanke heißt keine Steuererhöhung.
Und deshalb muss nun gerechnet werden in den Arbeitsgruppen. Was ist welches Geld den künftigen Partnern wert? Beim Thema Pflege ist das ziemlich viel. Deshalb sollen hier auch die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht werden. Und
es sollen 100.000 neue Pflegekräfte möglich werden durch die Reform, die wir hier anstreben.
Kernpunkte der Finanzierung sind allerdings noch offen. Beim Thema Asylpolitik wurde beschlossen, dass die Asylverfahren auf 3 Monate möglichst begrenzt werden. Und jetzt wird's dann spannend in den nächsten Tagen.
Die Knackpunkte kommen erst.
Denn am Sonntag verhandeln Merkel und Seehofer im Kanzleramt und dann am Montag und Dienstag große und kleine Endrunden und mehrere Spitzentreffen Merkel, Gabriel, Seehofer.
Ich bitte allerdings auch, immer im Hinterkopf zu haben, dass die Große Koalition, wie sie jetzt wahrscheinlich gebildet ist, nicht der Herzenswunsch der Politiker ist,
sondern eine ganz harte Nuss, die am 22. September in der Wahlurne gelegen hat.
Einen weiteren Punkt noch haben Union und SPD vereinbart. Diebe sollen künftig auch mit dem Entzug des Führerscheins bestraft werden können. Um eine Alternative zur Freiheitsstrafe und eine Sanktion bei Personen zu schaffen, für die eine Geldstrafe kein fühlbares Übel darstellt, heißt es in dem Papier der Arbeitsgruppe Inneres und Justiz. Annika Sippör berichtet.
Der Vorschlag ist nicht neu. 2010 war Niedersachsens damaliger Justizminister Busemann von der CDU allerdings in der Justizministerkonferenz gescheitert. Mit dem Vorstoß, zum Beispiel bei Diebstahl oder Körperverletzung als Strafe ein Fahrverbot erteilen zu können. Aus gutem Grund, meint der innenpolitische Sprecher der Grünen von Notz.
Wenn es eben keinen Kausalzusammenhang zum Führen eines Kraftfahrzeugs gibt, sehen wir das eher kritisch.
Denn so ist es bisher geregelt. Gerichte dürfen den Führerschein nur zeitweise entziehen, wenn die verübte Straftat irgendwie im Zusammenhang mit dem Fahren eines Autos, eines LKW oder sonst eines Gefährtes im Straßenverkehr steht. Union und SPD wollen die Möglichkeiten jetzt erweitern. CDU-Generalsekretär Gröhe.
Das ist, glaube ich, eine gute Maßnahme, die eine gute Alternative zum Freiheitsentzug ist, aber auch zu Bewährungsstrafen, die dann bei jungen Menschen irgendwie so als zweitklassiger Freispruch durchgehen.
Kritiker wie die Grünen meinen dagegen, es gäbe ja noch die Möglichkeit, Geldstrafen zu verhängen. Und die reichten aus, sie wirkten, weil sie ja im Verhältnis zum Einkommen der Straftäter angesetzt würden. Ein Fahrverbot als Strafe für alle möglichen kleineren Delikte sei dagegen ungerecht, so der Grünen-Abgeordnete von Notz.
Der Führerscheinentzug trifft Menschen sehr unterschiedlich. Wenn sie in Schleswig-Holstein auf dem flachen Land leben, ist das für sie sozusagen die komplette Abkopplung aus den gesellschaftlichen Bezügen, in denen sie sich bewegen. Häufig kommen die Leute nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz, der öffentliche Nahverkehr ist nicht vorhanden. Während in einer Stadt wie Berlin viele Leute überhaupt gar kein Auto haben. Es gibt einen super öffentlichen Nahverkehr und da trifft einen die Strafe nicht so hart.
Der innenpolitische Sprecher der CSU, Uhl, erklärte, mit dem Fahrverbot könnten vor allem kriminelle Karrieren von jungen Erwachsenen gestoppt werden. Davon ist auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Wendt überzeugt. Er sagte auf NDR Info:
Eine Sanktion soll ja empfindlich treffen, damit kriminelle Karrieren erst gar nicht beginnen und schon sozusagen im Keim erstickt werden. Und die Geldstrafe ist manchmal unwirksam, da wo sie beispielsweise aus der Portokasse des Elternhauses bezahlt wird.
Voll daneben seien die Pläne, meint dagegen der Autoclub Europa. Ähnliche Vorschläge seien schon in der Vergangenheit gescheitert. Und die Sozialdemokraten? Innenexperte Hartmann räumte in der Welt ein, ein Fahrverbot als Strafe für alle möglichen Delikte auf dem Wunschzettel der SPD stehe das eigentlich nicht.
Es sind nur noch ein paar Wochen, dann verlassen die meisten westlichen Soldaten Afghanistan. Die meisten. Die afghanischen Sicherheitskräfte werden weiter von amerikanischen und europäischen Einheiten ausgebildet. Und ein Sicherheitsabkommen, das gestern mit den Amerikanern ausgehandelt wurde, sieht vor, dass US-Soldaten weiterhin helfen sollen, für Sicherheit zu sorgen. Das afghanische Parlament muss dem noch zustimmen und der Ältestenrat, die Loya Jirga. Und hier gibt es große Vorbehalte gegen die Rahmenbedingungen für den Einsatz der Ausländer. Die Loya Jirga tagt seit heute in Kabul. Das Leben dort steht deshalb annähernd still.
Pakisa guckt sich die Live-Übertragung der Loya Jirga im Fernsehen an. Sie hat alle Zeit der Welt. Eigentlich müsste die 29-jährige Literaturstudentin jetzt in der Uni sitzen. Doch die Regierung hat die Bevölkerung aus Sicherheitsgründen in den Zwangsurlaub geschickt. Kabul gleicht den weiten Teilen einer Geisterstadt mit Straßensperren, Sandsäcken und Sprengschutzwänden. Als gebildete Frau bitte ich unsere Ältesten, vorsichtig zu entscheiden. Ich bin nicht gegen das Sicherheitsabkommen. Aber ich möchte auch nicht, dass wir unsere nationalen Interessen an die Amerikaner verkaufen. Pakisa ist ein Kind des Krieges. Sie kennt keinen afghanischen Frieden. Das Ringen um mehr Sicherheit und Stabilität zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Eröffnungsrede ihres Präsidenten. Ich vertraue den Amerikanern nicht und sie vertrauen mir nicht. In den vergangenen 10 Jahren habe ich mich immer wieder mit ihnen über die Sicherheit unserer Bevölkerung gestritten, über das Eindringen in unsere Häuser. Und sie haben dann Propaganda gegen mich betrieben. Trotzdem wirbt Hamid Karzai in seiner rund 70-minütigen Rede für das Sicherheitsabkommen mit den USA. Er weiß besser als andere, wie zerbrechlich und abhängig sein Afghanistan ist. Jede Entscheidung sollte die Zukunft unseres Landes und den Wohlstand der nachfolgenden Generationen berücksichtigen. Es geht hier um unser nationales Interesse. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Es ist wichtig für uns, gute Beziehungen zum Ausland zu haben, ruft er den Delegierten zu. Der Entwurf des Sicherheitsabkommens sieht vor, dass nach dem Auslaufen des NATO-Kampfeinsatzes Ende 2014 noch bis zu 15.000 ausländische Soldaten für viele Jahre in Afghanistan stationiert bleiben, vor allem als Trainer und Berater. Außerdem behalten die USA das exklusive Recht, Vergehen ihrer Soldaten zu bestrafen. Die afghanische Justiz hat weiter keinen Zugriff. Auch nächtliche Antiterrorrazzien der Amerikaner bleiben in extremen Ausnahmefällen weiter erlaubt, obwohl sich Präsident Hamid Karzai vehement für ein Verbot stark gemacht hatte. Wenn die traditionelle Ratsversammlung dem Abkommen trotz dieser beiden emotionalen Knackpunkte ihren Segen gibt, geht der Vertrag zur Abstimmung ins afghanische Parlament. Der politische Beobachter Bohan Osman vom Afghan Analysts Network in Kabul spricht von einer historischen Weichenstellung.
For many it's like swallowing a bitter pill. I think with many people a happy choice.
Das Abkommen ist für viele eine bittere Pille. Es ist keine glückliche Entscheidung, die da zu treffen ist. Aber es ist eine überlebenswichtige Entscheidung für Afghanistan. Die Delegierten der Loya Jirga und die Abgeordneten im Parlament würden Geschichte schreiben, wenn sie dem Abkommen zustimmen. Trotz des nagenden Gefühls, dass sie Afghanistan verkaufen. Und es gibt hier ja nicht wenige, die so denken.
The feeling of selling Afghanistan, which is not a minority who saying this.
Sandra Petersmann berichtete aus Kabul. Eine bittere Pille ist dieses Abkommen also für viele Afghanen. Die Hoffnung auf völlige Selbstbestimmung wäre damit erst einmal dahin. Aber was bliebe dem Land dann nach 13 Jahren westlicher Präsenz? Hören Sie dazu einen Kommentar von Jürgen Webermann.
Kabul, eine Stadt im Ausnahmezustand, belagert von Sicherheitskräften. Wir haben es soeben gehört. Leider sagt das alles aus über das so zerbrechliche Afghanistan. Die Taliban, sie lauern immer noch in so vielen Ecken des Landes und auch in der Hauptstadt, in der in den vergangenen Tagen mehrere Lastwagen voller Sprengstoff abgefangen wurden und trotzdem noch eine Bombe Menschen in den Tod riss. Direkt vor der Halle, in der jetzt die Lawyer Jirga tagt. Ein weiterer Einsatz von NATO-Soldaten ist deshalb zwingend notwendig. Afghanistan einfach sich selbst zu überlassen, mit all den Kriegsfürsten, einem schwachen Staat, einer Armee, die immer wieder von Attentätern unterwandert wird und noch immer starken Taliban, das wäre fatal. Dass Präsident Karzai also für ein neues Abkommen mit den federführenden Amerikanern wirbt, ist richtig. Dass er dabei die Befugnisse der NATO beschneiden will, ebenfalls. Es ist ja nicht so, dass der Einsatz nichts gebracht hätte. Blicken wir doch einmal zurück auf die Zeit vor 2001. Damals überlebten die meisten Menschen in der Hauptstadt Kabul nur, weil die Vereinten Nationen es so gerade noch schafften, sie mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen. Das Taliban-Regime war, zurückhaltend formuliert, ein mittelalterliches Regime, und zwischen dem Kabul damals und dem Kabul heute liegen Welten. Dennoch haben die NATO und damit auch Deutschland große Chancen liegen lassen, Afghanistan nachhaltig aufzubauen. Viel zu sehr waren wir auf den Kampf gegen die Terroristen von Al-Qaida fokussiert und viel zu wenig auf die Bedürfnisse der Menschen in Afghanistan. Wir haben diejenigen, die die Taliban unterstützten, ignoriert, statt sie einzubinden. Wir arbeiten aber immer noch mit Kriegsfürsten zusammen, die Blut an ihren Händen haben und nicht dem Wohl des Volkes, sehr wohl aber dem ihrer Geldbörsen verpflichtet sind. Wir haben die großen Hoffnungen, die sich in der Rückkehr von Zehntausenden Afghanen aus ihrem Exil äußerten, enttäuscht. Wir haben es nicht geschafft, für so viel Sicherheit zu sorgen, dass Unternehmer aus Afghanistan und aus aller Welt Arbeitsplätze schaffen konnten. Und in vielen Fällen haben sich NATO-Soldaten wie Besatzer aufgeführt, ohne dass sie dafür belangt wurden. Die Freude über die westlichen Truppen schlug deshalb in vielen Orten um in Enttäuschung und die Enttäuschung in einigen Gegenden in Hass. All das müssen wir bedenken, wenn wir heute auf der Lawyer Jirga die scharfe Kritik des afghanischen Präsidenten und anderer Redner an den westlichen Partnern hören. Wir sollten daraus keine voreiligen und falschen Schlüsse ziehen, sondern endlich zuhören, was die vielen Delegierten zu sagen haben, und daraus lernen. Denn in Afghanistan muss der Westen nach 2014 wieder viel verlorenen Boden gut machen. Und das nicht mit Waffen, sondern mit intelligenter und vor allem ehrlicher Zusammenarbeit.
Jürgen Webermann kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.47 Uhr. Es ist kaum vorstellbar, aber in London hat die Polizei heute drei Frauen befreit, die bis zu 30 Jahre lang von einem Ehepaar dort festgehalten worden sein sollen, in einem ganz normalen Haus, in ganz normaler Nachbarschaft. Barbara Wesel über einen Fall moderner Sklaverei.
Am Morgen halfen Beamte einer Sonderkommission für Menschenhandel, drei Frauen aus einem Einfamilienhaus im Stadtteil Lambeth in Südlondon zu befreien. Dabei wurden dort ein Mann und eine Frau von 67 Jahren verhaftet. Sie sollen die drei über Jahrzehnte gefangen gehalten und zur Hausarbeit gezwungen haben. Wir haben festgestellt, dass alle drei Frauen ungefähr 30 Jahre lang in dieser Situation festgehalten wurden. Sie hatten ein Maß an kontrollierter Freiheit, sagt Inspektor Kevin Highland. Die drei Befreiten sollen eine 69 Jahre alte Frau aus Malaysia, eine Irin im Alter von 57 und eine 30-jährige Britin sei. Wie lange sie allerdings schon in dem Haus in Lambeth lebte, ist unklar. Nach einigen Meldungen soll sie ihr ganzes Leben in Gefangenschaft verbracht haben. Man weiß nicht, wo sie geboren wurde.
These are deeply traumatized people and it's essential that we work sensitively to establish the facts in this case.
Das sind sehr traumatisierte Frauen und es ist wichtig, dass wir vorsichtig vorgehen, um die Einzelheiten festzustellen, sagt der zuständige Polizeiinspektor. Das heißt, alle Fragen nach der Herkunft von Opfern und Tätern bleiben zunächst offiziell unbeantwortet.
Tag 2 im Prozess gegen Christian Wulff und David Grunewold, den Filmmanager, den Wulff seinen Freund nennt. Die ersten der insgesamt 40 Zeugen, die bis April hier noch gehört werden sollen, haben heute ausgesagt. Die Frage, um die es geht: Wie kam es dazu, dass Grunewold die Rechnung für den Kurzurlaub der Familie Wulff 2008 im Bayerischen Hof in München übernahm? Die Fragen richteten sich heute, wie Michael Götschenberg aus Hannover berichtet, an Mitarbeiter des Nobelhotels.
Bei Ihnen ist zwar sonst Diskretion geboten, hier und heute aber bitte nicht, begrüßte Richter Frank Rosenow den ersten Zeugen. Alle Zeugen, die am heutigen Verhandlungstag befragt wurden, waren Mitarbeiter des Hotels Bayerischer Hof in München. Hier waren die Wolfs und der Filmmanager David Gronewold im September 2008 für ihren Besuch beim Münchner Oktoberfest abgestiegen. Allerdings ist weniger die Diskretion als das Erinnerungsvermögen das Problem. Kein Wunder bei einem Haus mit 300 Zimmern, zahlreichen prominenten Gästen jeden Tag und vor allem einem Wochenende, das mehr als 5 Jahre zurückliegt. Dieses Wochenende zu rekonstruieren, ist das Ziel des Prozesses. Im Detail versuchte sich das Gericht heute einen Überblick zu verschaffen über die Reservierungs- und Bezahlvorgänge im Hotel, über die technischen Besonderheiten des hotelinternen Buchungssystems Fidelio und die Sonderbehandlung, die VIP-Gästen im Hotel Bayerischer Hof zuteil wird. Ein quälend langer Vorgang, der allen im Saal deutlich machte, wie sich die Verhandlungen in den kommenden Wochen wohl gestalten dürften. Wichtig war all das aus diesem Grund. Im Kern stand heute die Frage, ob die Angaben von Wolf und Gronewold rund um Reservierung und Bezahlung der Zimmer glaubwürdig sind. Gronewold hatte am Tag der Abreise einen Teil von Wolfs Hotelkosten übernommen, davon will Wolf aber nichts mitbekommen haben. Kann das sein? Aufschluss brachte schlussendlich die Aussage des Empfangschefs des Hotels, ja, das sei sehr wohl möglich. Da Gronewold die Zimmer gebucht habe, habe er vor Ort auch einen Teil von Wolfs Zimmerrechnung übernehmen können, auch ohne Wolfs Wissen oder Zustimmung. Aus der Rechnung, die Wolf beim Checkout vorgelegt wurde, gehe das nicht hervor. Wolf lehnte sich bei dieser Aussage sichtlich erleichtert zurück. Für die Verteidigung dürfte das ein guter Tag gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt die Darstellung der Angeklagten. Sie will im Prozess nachweisen, dass Wolf von den Vorteilen gewusst habe und sich im Gegenzug erkenntlich gezeigt habe. Und zwar indem er sich um Sponsorengelder für einen Film von Gronewold eingesetzt habe. Die Hotelkosten sind dabei nur einer der Vorteile an diesem Wochenende im September 2008, die Wolf genossen habe. Zu klären ist außerdem, ob Gronewold die Kosten für den Babysitter für den Sohn der Wolfs übernommen hat. Schließlich wird es bis Weihnachten noch um die Kosten für den Besuch im Festzelt auf dem Oktoberfest gehen. Wolf schwieg heute während der Verhandlung, nachdem er am ersten Verhandlungstag das Wort ergriffen und in einer 45-minütigen Einlassung seine Sicht auf die Dinge geschildert hatte. Für eine Prognose über den Ausgang des Prozesses ist es noch viel zu früh. Die Verteidigung machte allerdings heute deutlich, dass sie das Verfahren beschleunigen will, indem Zeugenbefragungen vorgezogen werden. Vermutlich in der Hoffnung, das Verfahren doch noch in diesem Jahr abschließen zu können. Bisher hat das Gericht Verhandlungstage bis in den Monat Mai angesetzt.
5000 Flüchtlinge aus Syrien nimmt Deutschland auf. Die ersten sind schon vor Wochen hier angekommen. Die erste Station ist jeweils zunächst das Grenzdurchgangslager Friedland. Und dort besuchte die Flüchtlinge heute Bundespräsident Gauck. Ute Andres war dabei.
Die Familie floh mit ihren 5 Kindern aus Syrien. 2 Jahre lang lebten sie im Libanon. Seit Montagabend sind die 7 im Grenzdurchgangslager Friedland. 7 von 5000 syrischen Flüchtlingen, die Bundesrepublik aufnimmt.
Es geht uns sehr gut und die Kinder auch natürlich. Seit wir hier in Deutschland sind, fühlen wir sehr, sehr gut. Und ich fühle mich, dass ich neu geboren bin wieder.
Als die Nachbarn von Assads Truppen ermordet wurden, erzählt die blonde Frau, da hätten sie sich entschlossen, in den Libanon zu fliehen. In Syrien hätte ihnen nicht einmal der Schuldirektor die Hand gegeben. In Deutschland komme sogar der Bundespräsident. Aber sie sei nur ein Tropfen im Ozean. Sie hoffe, dass Deutschland weitere Flüchtlinge aufnehme. Bundespräsident Joachim Gauck hörte zu, fragte nach.
Wenn man in die Gesichter von Menschen schaut, dann ist das anders, als wenn man nur über Opferzahlen liest. Dann spürt man ganz deutlich, was das Land braucht gegenüber Flüchtlingen. Ein offenes Herz.
Ein junger Mann erzählt davon, wie im März 2012 sein Dorf unter Beschuss genommen wurde. Ein anderer berichtet, wie sein Bruder und 10 weitere Angehörige ermordet wurden. Das Töten geschehe wahllos und willkürlich. Sichtlich bewegt der Bundespräsident.
Gerade angesichts des Krieges in Syrien, da erscheint es mir doch wichtig, eine Bitte aufzunehmen, die alle die Menschen, die ich heute getroffen habe, mir vorgetragen haben. Es gibt so viele von uns, Verwandte, Freunde, Bekannte, die leiden. Und hat Deutschland schon das Mögliche getan?
Aber wie viele Menschen kann Deutschland zusätzlich aufnehmen? Das ließ Joachim Gauck offen. Er wolle in den laufenden Koalitionsverhandlungen keine Zahlen nennen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sagte auch, es geht mehr.
5000 ist eine große Zahl, keine Frage, aber wir können mehr tun. Und es gibt Menschen, die warten auf Hilfe und dem sollten wir uns nicht verschließen.
Konkret wurde Tilman Zülch von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er appellierte an den Bundespräsidenten.
Es sind ganz schreckliche Schicksale, wie sie von einem zum anderen Land geschoben werden. Und die wenigen, die hier sind, sind glücklich. Aber es ist ein kleines, gutes Beispiel, die 5000. Und wir brauchen jetzt einen großen Schub. Und das wären 50.000 Menschen.
140 Flüchtlinge aus Syrien sind zurzeit im Grenzdurchgangslager Friedland. Neben Flüchtlingen aus Eritrea, Asylbewerbern aus Afghanistan und einigen Spätaussiedlern. Der Status dieser Menschen ist grundverschieden. Die Spätaussiedler sind die einzigen, die sicher für immer in Deutschland bleiben können.
Viele Bahnfahrer in West- und Norddeutschland vor allem hatten heute mit Verspätungen zu kämpfen, die diesmal mit dem Bergbau zu tun hatten. Viele Züge mussten und müssen langsamer oder Umwege fahren, weil in Essen tief unter der Erde ein Hohlraum entdeckt worden war. Jörg Steinkamp über die Folgen und Aussichten.
Der Zugverkehr im Ruhrgebiet bleibt noch bis mindestens morgen Abend stark beeinträchtigt. Experten untersuchen immer noch einen Hohlraum unter den Gleisen in unmittelbarer Nähe des Essener Hauptbahnhofs. In Kürze soll damit begonnen werden, gezielt Beton in die Tiefe zu leiten, um den Bereich zu sichern und vor dem Einsturz zu bewahren. Denn die Folgen eines sogenannten Tagesbruchs auf einer der meistbefahrenen Bahntrassen wären immens. Um Erschütterungen zu vermeiden, dürfen Regional- und S-Bahn den Bereich nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren. Der Fernverkehr wird seit dem Abend komplett umgeleitet. Die Folgen spüren Bahnreisende schon den gesamten Tag und das bundesweit. Denn kaum ein Zug fährt ohne Verspätungen, speziell im Fernverkehr. Einige S-Bahn-Verbindungen fallen sogar komplett aus. Die Bergbauexperten der Bezirksregierung hoffen, dass es sich bei dem Hohlraum um einen kleinen, in sich geschlossenen Bereich handelt. Stellt sich heraus, dass das Areal viel weiter verzweigt ist, dürften die Arbeiten und damit die Einschränkungen für die Reisenden länger andauern.
Und zum Schluss der Sendung noch gute Nachrichten für die Freunde der britischen Blödelei. Monty Python starten tatsächlich ein Comeback. 30 Jahre nach dem offiziellen Ende der Comedy-Show. Schon vor 2 Tagen hatte sich ja das Gerücht verbreitet. Heute nun lud die Truppe die Presse ein. Das Ereignis in London wurde standesgemäß inszeniert.
Es sollte eine Pressekonferenz sein. Im Vergleich zu üblichen Pressekonferenzen hatte diese Veranstaltung aber einen extrem niedrigen Informationsgehalt, dafür aber einen umso größeren Unterhaltungswert. Es fing schon damit an, dass alle Monty Pythons herumliefen und durcheinander redeten. Dann setzten sie sich endlich hin, aber allesamt hinter die falschen Namensschilder. Wann immer ein Journalist eine Frage stellte, nie antwortete der Monty Python, den er angesprochen hatte. Die Truppe hatte einen Zwerg mitgebracht, der etwas Ordnung in das Chaos brachte. Und der verkündete dann, welche Stadt das höchste Bestechungsgeld gezahlt habe, um die Neuauflage von Monty Pythons Flying Circus auf die Bühne zu bringen. Drumroll, please. Okay, City. You made the highest bid and will be hosting the Monty Python Live Reunion Show is... Katar. Oh no. Nach Katar wollte aber keiner der Monty Pythons. Deshalb musste der Zwerg auch noch den Umschlag mit der Stadt öffnen, die das zweithöchste Bestechungsgeld gezahlt habe. Es war natürlich London. Am 1. Juli werden hier in der O2 Arena die Monty Pythons nach 30 Jahren wieder zusammen auf der Bühne stehen, vor bis zu 20.000 Fans und zu moderaten Preisen zwischen 27 und 95 Pfund. Es wird wohl eine Mischung aus Altem und Neuem sein, die die Fans im Juli erwarten können. Ein bisschen Comedy, ziemlich viel Pathos, Musik und altertümlicher Sex. Ein Höhepunkt wird allerdings ausfallen. John Cleese wird keine Silly Walks mehr live auf die Bühne bringen.
Yeah, that's impossible now, because I have an artificial knee and an artificial hip, so there's no chance of doing that.
Das ist unmöglich. Ich habe ein künstliches Knie und eine künstliche Hüfte. Keine Chance, das nochmal zu machen. So der 74 Jahre alte Cleese. Die 5 noch lebenden Monty Pythons kommen insgesamt auf 357 Jahre. Der 6. Graham Chapman ist 1989 gestorben. And if there is a God, he'll show up. There will be medical teams. Wenn es einen Gott gibt, dann wird Graham am 1. Juli mit auf der Bühne stehen. Und für uns anderen steht ein Ärzteteam standby, damit wir Graham nicht noch vor dem Ende der Show im Himmel besuchen. Ob es auch noch weitere Shows in Amerika oder auf dem europäischen Kontinent geben wird, John Cleese beantwortete diese Frage auf Deutsch.
Ich habe die Hoffnung eingeschaltet, habe die Sendung Albrecht Dürr, sein Leben und sei jetzt zu sehen, sonst muss ich Sie leider enttäuschen.
Also wohl eher nicht.
Jens-Peter Marquardt war das aus London über die Rückkehr der Monty Pythons. Das war das Echo des Tages für heute. Sie können die Sendung in wenigen Minuten herunterladen, zu finden auf ndr.de/info und auf wdr5.de. Im Studio war Sabine Rhein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.